Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Auf der einen Seite steht vielleicht sowas wie der wohlwollende Kümmerer. Der ist immer da, der macht Hausbesuche, der hat immer ein paar warme Worte und der heißt im Fernsehen der Landarzt. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht sowas wie das absolute Genie, das differenzialdiagnostisch alle komplizierten Fälle irgendwie löst und es ist dann am Ende doch nicht Lupus und im Fernsehen heißt das Dr. House. Sven Gottschling, auf einer Skala zwischen dem Landarzt und Dr. House stehen Sie am ehesten wo?
Oh weia, also ich glaube, ich bin ein bisschen näher am Landarzt.
Ehrlich?
Ja. Also ich fühle mich dem Dr. House zwar schon, ich sag mal, vom Typus her näher, aber ich würde mich jetzt nicht als Genie bezeichnen. Also ich bin, was das anbelangt, wahrscheinlich doch eher das Modell Landarzt.
Was ist beim House der Charakterzug, in dem Sie sich wiederfinden?
Also ich bin schon auch teilweise ein sehr humorvoller Mensch mit einem Hang ins Zynische. Also das liegt, glaube ich, aber auch so ein bisschen am Fachgebiet. Wenn man sehr viel mit schwerst- und sterbenskranken Menschen zu tun hat, dann braucht es auch eine gewisse Prise, auch schrägen und auch schwarzen Humor, um selber mit diesem ganzen Elend irgendwo klarzukommen.
Der Titel ist offiziell Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Uniklinikums im Saarland.
Ja.
Sie haben jetzt gerade ein Buch geschrieben, ist nicht das erste. Wer heilt, hat recht. Da geht es unter anderem um die Grenzen von, nennen wir es mal für den Moment, alternativen Heilmethoden.
Ja.
Und wir gucken darauf, welche sind das? Wo sind die Grenzen? Wo gibt es aber auch vielleicht alternative Heilmethoden, die nützen können? Und darüber reden wir. Diese Woche zu Gast Sven Gottschling, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Deutschlandfunk Nova.
Sven Gottschling ist zu Gast. Sie sind Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Uniklinikum im Saarland. Sie haben in den vergangenen Jahren neben der ärztlichen Tätigkeit immer mal wieder auch Bücher veröffentlicht. Wer von denen jetzt noch nichts mitgekriegt haben sollte, obwohl die auf den Bestsellerlisten waren, das kann ja sein, wird sie jetzt kennenlernen. Denn wir haben drei total verrückte, kreative und rein fiktive Aktivitäten uns für sie ausgedacht und hoffen irgendwas davon. Mal gucken, schlägt eine positive Seite in ihn an. Hier steht. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Sven Gottschling. Erste Möglichkeit, Hilfsdienst als Arzt in den Townships von Johannesburg.
Würde mich total reizen, zumal ich 4 Monate meines Studiums in Südafrika, ja, in Kapstadt verbracht habe und dort auch durchaus diese Seite kennengelernt habe, fand ich total faszinierend. Also da haben wir schon mal einen Treffer gelandet.
In Kapstadt nur studiert oder auch gearbeitet?
Also nee, ich habe 4 Monate meines PJs, also des letzten Studienabschnittes dort verbracht. Ich habe aber auch so ein bisschen weiter nördlich, also Windhoek, Hauptstadt von Namibia, in einem armen Krankenhaus auch mal 8 Wochen ein Praktikum gemacht, noch als Student. Also hab da schon ziemlich in die Vollen gegriffen.
Ich wollte gerade sagen, weil Kapstadt gilt ja, wenn ich das richtig weiß, immer so ein bisschen mehr als der schönere Spot im Vergleich zum Beispiel in Südafrika, so Johannesburg.
Ja.
Da liegen aber auch irgendwie ein paar, weiß nicht, 1500 Kilometer
ja,
dazwischen.
Ich sag's mal jein. Also wir hatten an Payday, das heißt alle 14 Tage, wenn das Geld ausbezahlt wird, hatten wir bis zu 40 Schuss- und Stichverletzungen pro Nacht zu versorgen. Also da ging schon richtig die Post ab, eigentlich wie in einem Kriegsgebiet.
Sprachbarriere? Also jetzt ist Windhoek natürlich mit deutscher Kolonie, aber nicht, dass die alle Deutsch sprechen.
Nein, man kommt mit Englisch eigentlich gut durch und in Namibia gibt es einfach sehr, sehr viele Leute, die wirklich Deutsch sprechen.
Schock gehabt? Also so eine Erfahrung kann ja auch eher ins Gegenteil kippen, dass man sagt, wenn ich dann in eine deutsche Klinik oder in eine Praxis zurückkomme, fühlt sich das alles irgendwie ein bisschen gesettelter an?
Nee, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Also man hat sich im Vorfeld ja informiert, was da auf einen zukommt und das war schon auch eine ganz bewusste Konfrontation mit dieser Situation, einfach auch mal gucken, was hält man selber aus, aber auch was kann man da lernen und was kann man fürs weitere auch medizinische Leben mitnehmen. Also von dem her schon eine heftige Erfahrung, aber auch eine total spannende und gute.
Gibt es was, wo Sie heute sagen würden, die zwei Dinge habe ich damals eigentlich mitnehmen können? Muss einem ja gar nicht in dem Moment bewusst sein.
Also mir ist schon nochmal bewusst geworden, gerade mit diesen wahnsinnig vielen Gewaltverbrechen dort, wie schnell auch bei bester Gesundheit ein Leben zu Ende sein kann. Also auch für einen selber. Also mir ist, glaube ich, ein Stück weit das Leben jetzt ein bisschen mehr wert, als es früher war, weil ich genau weiß, kann gut sein, eine falsche Bewegung, du bist tot. Kann einem natürlich auch mit jeder Erkrankung passieren, aber da ist mir das schon sehr, sehr bewusst geworden, weil es eben sehr viele junge Menschen waren, oftmals Menschen, die damals auch jünger waren als ich. Das ist eine ganz wesentliche Erfahrung gewesen und diese Interkulturalität dort. Also wir waren Medizinstudenten aus allen möglichen Herren Ländern, auch so festzustellen, die kochen alle auch nur mit Wasser und wir sind alle mit der ähnlichen Motivation unterwegs. Das hat gut getan.
Zweite Möglichkeit, geht ein bisschen mehr in die, jetzt wollte ich gerade sagen, heimische Provinz. Geht ein bisschen mehr ins Zuhause, formulieren wir es mal so. Verstecken spielen in den Schlossberghöhlen in Homburg steht für mich dahinter, das sind die größten Buntsandsteinhöhlen Europas.
Ja.
Verstecken spielen dort.
Ja.
Voller Enthusiasmus.
Das ist schon prinzipiell ganz okay. Also ich war ja da auch schon drin. Die sind halt ziemlich feucht-kalt. Also das heißt, da muss man sich entweder Glühwein und einen kleinen Brenner mitnehmen, um sich schön warm zu halten, oder muss ich eben andere lustige Dinge überlegen. Also man kann sicherlich da drin auch ganz gut Party machen mit schönen Musik. Aber es ist, wie gesagt, schon ein bisschen kalt und klamm.
Homburg ist Heimat, ist Herkunft?
Nee. Ich bin gebürtiger Stuttgarter, habe in Tübingen studiert und mich hat es damals aus hormonellen Beweggründen ins Saarland verschlagen. Also ich bin nicht dorthin gelost worden, sondern es ging wirklich nach dem Studium dorthin. Ja, und bin mittlerweile hängen geblieben und jetzt fast 20 Jahre dort vor Ort und fühle mich eigentlich schon richtig wohl.
Eigentlich schon.
Naja, das ist jetzt nicht unbedingt so der Traumspot, wo man sagt, da wollte ich schon immer hin. Also ich, wie gesagt, damals haben mich die Hormone dorthin gezogen und muss aber sagen, das ist so ein netter Menschenschlag und so eine hohe Lebensqualität. Und man muss halt auch sagen, Saarland hat, glaube ich, die höchste Eigenheimdichte in Deutschland. Also wer da mit Mitte 20 noch kein eigenes Häuschen hat, hat eigentlich verloren. Also das heißt, das Leben ist dort ziemlich preisgünstig. Die Nähe zu Frankreich bringt eine gute Lebensart mit sich. Und von dem her kann man sich da schon total wohlfühlen.
Dritte Möglichkeit, Praktikum als Krankenhausclown.
Ja, ich bin ja eigentlich Krankenhausclown. Also ich bin ja den ganzen Tag in der Klinik unterwegs und das ist schon auch mein Anspruch. Ich mache einmal die Woche, weil die Patienten sich das wünschen, mache ich eine klassische Chefarztvisite. Also ich ziehe mir wirklich einen weißen Kittel an und habe so eine ganze Corona von Mitarbeitern hinter mir.
Und wenn man Patient ist, darf man kein Wort verstehen.
Ja, das wär so der echte Klassiker. Also ich versuche es schon in verständlich, aber mein Ziel ist wirklich auch bei unseren sterbenskranken und wirklich sterbenden Patienten, dass ich zumindest von jedem ein Lächeln bekomme und oftmals lachen wir auch wirklich schallend und wir haben tatsächlich aber auch einen professionellen Clown bei uns auf der Palliativstation.
Ist das was für Sie, vielleicht ist meine Forschung vom Clown jetzt falsch, Bei mir ist Clown ja immer so die Figur zwischen, ja, das kann humorvoll sein, das hat aber auch immer so was, ich weiß nicht, Tragisches, was Angstmachendes, das ist aber eher positiv besetzt bei Ihnen.
Ja, also bei uns läuft ja nicht der Clown aus
Pennywise,
aus Es rum, sondern das ist schon ein bisschen freundlicheres Modell. Kommt nicht bei jedem Patienten gut an, aber wir haben sehr, sehr viele Patienten, die extrem positiv drauf reagieren und wo man wirklich sagen muss, das ist echt segensreich.
Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, also die Townships von Johannesburg, die Schlossberghöhlen mit einer Runde Verstecken oder das Praktikum als Krankenhausclown?
Also ich habe einen hohen Respekt vor Krankenhausclowns, in der Tat. Also ich glaube, ich würde dort in dieser Rolle wahrscheinlich mittelfristig krachend scheitern. Und größte Herausforderungen wären für mich wirklich die Townships. Da hätte ich, glaube ich, auch echt Spaß dran.
Wenn Sie für sich einmal sagen müssen, fangen wir mal mit Schulmedizin an. Gute Schulmedizin ist Doppelpunkt.
Gute Schulmedizin würdigt einen Patienten als Menschen, fragt nach seinen Bedürfnissen und versucht auch so ein bisschen zu hinterfragen, was hinter den Beschwerden wirklich steckt, die ein Patient formuliert.
Das heißt, es geht mehr auch um Ursachenforschung als um Phänomenbehandlung?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, der Patient muss das Gefühl haben, dass er ernst genommen wird. Und ich glaube, daran krankt sehr, sehr viel in der heutigen Schulmedizin, weil die Zeit, die wir uns nehmen, ist zu kurz. Und wir sind viel zu schnell mit apparativer Diagnostik und teilweise auch, ich sag's mal klipp und klar, blödsinniger Überdiagnostik und Übertherapie zur Stelle. Und ich glaube, wir therapieren sehr oft an den echten Bedürfnissen von Menschen vorbei.
Können Sie das mal an einem Beispiel erläutern? Also wo gibt es vielleicht Bereiche auch aus der eigenen Erfahrung, wo Sie sagen, keine Ahnung, manchmal gibt es ja auch Richtlinien, die das und das vorschreiben, wo man nochmal sagen kann, da wird es wirklich eigentlich unsinnig.
Also ich habe eine riesengroße Kinder-Kopfschmerz-Sprechstunde und ich freue mich immer, wenn ich mal ein Kind sehe, das noch nicht 3 Kernspintomografien hinter sich gebracht hat, Nervenwasseruntersuchungen, Hirnstrommessungen oder irgendeinen anderen aufwendigeren Quatsch. Ich formuliere das jetzt ganz bewusst so drastisch. In der Regel kann man durch ein gutes ärztliches Gespräch und eine einfache körperliche Untersuchung die meisten Kopfschmerzursachen bei Kindern rausbekommen und kann sich diese sauteuren, völlig unnötigen Untersuchungen sparen. Hätten wir Hunderte bis Tausende von Euro pro Kind im Gesundheitswesen gespart, das können wir an anderer Stelle in Gespräche stecken, die in der Medizin in der Regel eben so gut wie überhaupt nicht vergütet werden. Und dann hätten wir eine ganz andere, viel menschlichere und viel zugewandtere Medizin.
Aber was ist die Ursache dahinter? Also ist es die Angst vielleicht auch von Medizinern, die in der Ausbildung nicht mitkriegen, was ein Zugewandtes ist? Ich glaube, da hat sich viel getan in der Medizinausbildung. Aber ja,
schön wär's. Also Gespräche werden erst ab 2020 im Medizinstudium gelehrt. Also es ist nach wie vor nicht Bestandteil des Medizinstudiums. Und auch jetzt, wenn ich Studenten frage, bei irgendwelchen Fällen, was würdet ihr jetzt machen, kommt immer aus der Pistole geschossen Komplettlabor und PET-CT. Also immer die aufwendigsten und teuersten Untersuchungen, weil auch jetzt schon frühzeitig Studenten ganz viel Angst gemacht wird in Richtung, sichert euch möglichst juristisch ab, überseht nichts. Und wir müssen ja auch Patienten über noch so unwahrscheinliche Nebenwirkungen von irgendwelchen Therapien aufklären. Das heißt, wir sind von morgens bis abends dabei, Patienten Angst zu machen und im Grunde genommen negative Wirkerwartungen auszulösen. Und das ist in meinen Augen der völlig falsche Weg.
Jetzt kann ich aber als Mediziner ja hergehen und sagen, naja, als Absicherungsmechanismus, um zu gucken, ist da was? Ich habe ein sauberes Messverfahren und dann auch ein sauberes Ergebnis. Es kann ja erstmal nichts schaden.
Doch, das kann schon was schaden, weil prinzipiell muss man sagen, wenn ich jede Menge Blut abnehme, werde ich auf jeden Fall 2 oder 3 Werte finden, die so ein bisschen aus dem normalen Range raus sind und schon habe ich 10 neue differenzialdiagnostische tolle Ideen, was ich jetzt untersuchen kann. Also man muss ja klipp und klar sagen, kein Mensch ist ja nur gesund. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, die Gesunden sind einfach nur nicht gut genug untersucht. Und man kann jeden Menschen krank machen und auch ärztlich durch zu viel Untersuchungen in so eine Endlosspirale reintreiben. Und ich glaube, dass den meisten Menschen damit überhaupt nicht gedient ist. Also so gerade diese typischen Volkskrankheiten, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, funktionelle Bauchbeschwerden. Also wenn ich jetzt im Schmerzbereich bleibe, da brauche ich diesen ganzen Diagnostikapparat nicht, sondern ich brauche einen Arzt, der tatsächlich mal ein vernünftiges Gespräch mit Patienten führt und sie mal wegführt von dieser Schiene. Es gibt noch 30 weitere Tests und wenn die alle negativ waren, dann ist es bestimmt eine total seltene Erkrankung und wir müssen einfach nur weitersuchen.
Jetzt gibt es ja die andere Seite, wo man sagen kann, an vielen Stellen hilft die Gerätemedizin und Diagnostik aber auch. Also Krebserkrankungen,
ja, klar.
Keine Ahnung, auch sowas wie Bluthochdruck, mal egal, ja, wo jetzt die Grenzwerte liegen oder so. Aber es gibt ja diese Anwendung, wo man sagen kann, da macht es ja total Sinn.
Ja klar, wir brauchen die, aber wir brauchen die mit Augenmaß. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man bei jedem Patient, der mit auch vielleicht etwas banaleren Beschwerden vor mir sitzt, alles auffährt, was wir zur Verfügung haben. Wir haben mittlerweile fantastische Gerätefuhrparks und wir können so tolle Sachen auch aus dem Blut untersuchen. Wir können Hormonspiegel bestimmen, wir können alle Vitamine hoch und runter durchdeklinieren, aber das nützt dem Patienten im Zweifel mal rein gar nichts, außer dass er hinterher verwirrt ist, weil er merkt, oh, das sind 2 oder 3 Dinge, die jetzt rot leuchten und er geht dann voller Panik zum nächsten Arzt und bibbert, dass da nichts Gravierendes dahinter steckt.
Haben Sie immer noch das Gefühl, immer noch sage ich deshalb, weil, keine Ahnung, wir haben ja schon Studierende aus Berlin, glaube ich, irgendwann mal bei uns im Programm gehabt, die diese Kommunikationskurse an der Uni mitmachen. Es gibt eine neue Generation von Medizinern, die heranwächst, die, glaube ich, gerade diese kommunikativen Fähigkeiten auch erlernen wollen und versuchen mit einzubringen. Aber wenn Sie jetzt aus der Praxis sagen würden, ist es immer noch sozusagen das andere, ich nenne es jetzt einfach mal extrem, was vorherrscht, ist das so?
Ja, definitiv. Also ich kann es für unsere Abteilung sagen, wir sind ja nun mal wirklich eine Abteilung, wo sprechende Medizin ganz, ganz wesentliches Element ist. Und uns rennen die Medizinstudenten die Bude ein für Praktikumsplätze, weil sie genau wissen, sie dürfen bei diesen Gesprächen teilhaben. Das ist das, wonach die lechzen, weil man das bisher im Studium nicht erlernt. Wir haben bei uns am Uniklinikum so einen freiwilligen Kurs, wo man Kommunikation erlernen kann, auch mit Schauspielerpatienten. Das geht aber immer nur für eine kleine Anzahl von Studenten. Diese Kurse sind total überlaufen. Da muss man sich teilweise lange vorher anmelden, um endlich in den Genuss zu kommen. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Aber das funktioniert auch nur dann, wenn die Studenten, die das jetzt erlernen, wenn sie dann später im Arztberuf sind, auch diese Zeit bekommen mit ihren Patienten. Wenn man weiterhin diese 5-Minuten-Medizin macht und im Mittel wissen wir, dass ein Arzt seinen Patient nach 16 Sekunden das erste Mal unterbricht, selbst wenn der eine gravierende Erkrankung hat und dem Arzt was Wesentliches mitteilen will, dann brauche ich mich doch nicht zu wundern, dass der Patient sich vom Schulmediziner abwendet und sagt, jetzt renne ich aber zum Heilpraktiker, der nimmt sich eine Stunde Zeit und der fragt mich Sachen, die hat mich noch nie jemand gefragt. Da fühle ich mich ganz anders aufgehoben, ganz anders gewürdigt und dann ist es auch ein Stück weit, ja, ich sag's mal, relativ egal, welches Behandlungsverfahren dann angewandt wird. Wenn ich mich gut aufgehoben fühle, dann wirkt es auch.
Wie passt das zu einem Bild von evidenzbasierter Medizin auf der einen Seite, also im Sinne von, wie ist Erfolg von solchen Gesprächen messbar, und auf der anderen Seite eine hochprofessionalisierte Ausbildung von Psychologen und Psychotherapeuten?
Also es ist schon so, dass diese hochprofessionalisiert ausgebildeten Psychologen und Psychotherapeuten noch bessere Gesprächseffekte hinbekommen als jemand, der da nicht fundiert ausgebildet wird. Aber alleine die Tatsache, dass ich jemand intensiv Zeit schenke, ihn intensiv würdige, ihm Fragen stelle, die ihm so noch nie gestellt wurden. Schlafen Sie immer auf der linken Seite, ziehen Sie nachts im Schlaf Ihr Knie an, weckt Sie Ihre Frau 5-mal in der Nacht, weil Sie schnarchen. Da sind Patienten schon völlig begeistert, dass auf sowas eingegangen wird. Und man kann das tatsächlich auch in Studien nachweisen, dass dieser Zuwendungseffekt eine positive Wirkerwartung auslöst. Und genauso, dass das, was wir Schulmediziner tun müssen, nämlich über gravierende Nebenwirkungen und Probleme mit den Patienten reden, dass wir damit negative Wirkerwartungen schüren und ganz fürchterliche Effekte auslösen oder sogar teilweise die Wirkungen der Medikamente, die eigentlich in die richtige Richtung gehen sollen, damit nochmal konterkarieren.
Würden Sie von sich selbst, weil Sie den Begriff gerade auch benutzen, sich selbst als klassischer Schulmediziner trotzdem bezeichnen oder stehen Sie auf so einer Grenze oder wie würden Sie sich selbst schildern?
Also ich würde mal sagen, die Schulmediziner würden mich in die Alternativmedizin-Ecke stellen und die Alternativmediziner sehen mich als Hardcore-Schulmediziner. Also ich werde momentan von beiden Lagern massivst angefeindet. Ich glaube, ich würde mich so ein Stück weit in der Mitte sehen. Ich versuche so aus beiden Welten im Sinne des Patienten eigentlich das so ein bisschen zu integrieren. Also das heißt, ein hohes Maß an sinnvollem Gesprächsanteil, manchmal so ein bisschen die Diagnostik und schulmedizinische Therapie vielleicht nicht so hoch dosiert, wie es üblich ist, und dann vereinzelte begleitende oder auch alternative Therapien dazu, die dem Patienten was nützen und ihn auch nicht zu viel kosten.
Wenn Sie aus der Erfahrung, Sie gucken viel auf Palliativ und Schmerzen, beste alternative Heilmethode, die Sie kennen?
Also wir wenden extrem viel intensiv und häufig Akupunkturbehandlungen an, meistens sogar mit einem Laser, weil auch sehr viele Erwachsene Nadeln sehr unsexy finden. Mhm. Kommt in der Regel aus aversiven Vorerfahrungen im Kindesalter, weil sie da irgendwo scharfe und spitze Erfahrungen mit Ärzten gemacht haben. Und wir forschen auch dazu viel. Es gibt mittlerweile Placebo-Laser, das heißt, also ich kann wirklich hochwertige Doppelblindstudien im Bereich der Akupunktur machen. Das haben wir runter bis zu Frühgeborenen schon getan und konnten hier eindeutige Wirkeffekte belegen. Von dem her sind alle meine Ärzte, und das sind mittlerweile 10 in der Abteilung, in Akupunktur ausgebildet und alle Pflegekräfte in Akupressur. Und das kann man einfach in vielen Lebenslagen nutzbringend für die Patienten anwenden.
Wenn ich das richtig weiß, Akupunktur gerade bei chronischen Schmerzpatienten, Rücken und Knie, ist auch eine Kassenleistung
mittlerweile.
Da hat man viele Studien zu gemacht. Es gibt ja andere Sachen, keine Ahnung, ich glaube in den vergangenen Jahren relativ prominent waren diese Fälle, gerade bei Schmerzpatienten, wenn nichts mehr hilft, dann kifft man mal.
Ja.
Wie sieht es da bei Ihnen? Also möchten Sie uns da was erzählen, wie es da bei Ihnen auf der
Unbedingt. Also wir sind
da gibt es so einen Jour fix, den Sie immer einrichten.
Ne, wir sind tatsächlich ein Zentrum für Cannabinoid-Therapie. Ich setze gerade bei Kindern sehr, sehr häufig Cannabinoid-Therapien ein. Wir sind wahrscheinlich die Abteilung, die europaweit die meiste Erfahrung in der Cannabinoid-Therapie bei Kindern hat. Viele hundert Kinder schon damit behandelt. Aber wir geben denen kein Tütchen, sondern wir nehmen hier Medikamente zum Schlucken, weil wir kriegen damit niedrige, stabile Wirkstoffspiegel und nicht wie beim Rauchen sehr, sehr hohe Blutspiegel. Das heißt, hier fangen die Patienten wirklich an zu fliegen. Das sind Effekte, die wollen wir nicht in der Schmerzmedizin, aber die Cannabinoid-Therapie geht noch weit über Schmerztherapie hinaus. Wir behandeln damit Kinder mit therapierefraktärer Epilepsie. Ich habe Patienten mit Tourette-Syndrom, die darauf eingestellt sind. Es geht um schwere Muskelverkrampfungen, also Spastik. Wir setzen es ein bei Krebspatienten zur Appetitsteigerung. Es wirkt übelkeitslindernd. Wir setzen es ein bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei entzündlichen Gelenkerkrankungen. Und jeder, der jetzt zu Hause anfängt, ungläubig zu gucken und sagen, es gibt doch gar nicht eine Allzweckwaffe für alles. Wie kann das sein? Dazu sollte man wissen, dass wir Cannabinoid-Rezeptoren nachgerade in fast allen Geweben des Körpers haben, nur erfreulicherweise nicht im Atem- und Herz-Kreislauf-Zentrum. Das heißt, dass man über eine medizinische Cannabinoid-Therapie niemals einen Menschen umbringen kann. Das heißt, es ist eine sehr, sehr sichere Behandlungsmethode, aber bitte, die gehört in die Hände eines erfahrenen Arztes. Ich bin nicht derjenige, der sagt, gebt das Hanf frei. Es gibt durchaus Menschen, da ist es hochgefährlich. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft kann es zu Missbildungen kommen oder gerade auch Jugendliche, junge Erwachsene, wo die Gehirnentwicklung noch im Werden ist, gibt es ein hohes Risiko, gerade bei der inhalativen Anwendung, das heißt beim Kiffen, dass wir Psychosen oder auch Schizophrenieschübe auslösen. Also da ist es in meinen Augen durchaus nicht ungefährlich, aber es kann ein extrem segensreiches Medikament sein. Und wir haben in der Tat zweimal pro Woche bei uns am Uniklinikum eine eigene Cannabis-Sprechstunde.
Sie haben ja bei Schmerztherapie, wenn ich das richtig weiß, arbeitet man viel mit solchen Skalen. Also im Sinne von auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist dein Schmerz? Ja. Weil das eine subjektive Erfahrung ist. Können Sie sagen, keine Ahnung, durch eine regelmäßig niedrig dosierte Anwendung in dem Bereich geht es von einer 7 auf eine 5 oder irgendwie sowas?
Das hängt total von der Erkrankung ab. Also die meisten Menschen stürzen sich ja sehr auf dieses Thema Schmerzen und jetzt haben wir hier die neue Wunderwaffe. Da möchte ich gerne ein bisschen bremsen. Also bei Akutschmerz bringen Cannabinoide überhaupt gar nichts, sondern nur bei chronifizierten Schmerzen, insbesondere Nervenschmerzen, weil sie eine gewisse Schmerzdistanzierung im Gehirn ermöglichen. Also das sind keine eigentlichen Schmerzmittel im herkömmlichen Sinne.
Die
hemmen
nicht den Schmerz, sondern die Wahrnehmung
genau,
des Schmerzes.
Genau, ja, also da wird diese Wahrnehmung moduliert und damit können gerade chronifizierte Schmerzpatienten teilweise einfach wesentlich besser mit ihrem Schmerz klarkommen. In der Regel wirken die auch schlafanstoßend, wenn man nochmal nachts gut durchpennt und viele Schmerzpatienten haben massivste Schlafstörungen, dann sind die natürlich tagsüber erholter und ganz andere Menschen. Also es geht über andere Effekte als bei üblichen Schmerzmedikamenten. Wir haben aber Ansprechraten bei unseren Patienten so um die 70% und das sind oft Patienten, die schon viele, viele andere Therapien vorher durchprobiert haben. Und wir freuen uns schon, wenn wir eine 20-30% Linderung bekommen. Und oft müssen wir das dazugeben. Also das sind Cannabinoide sind jetzt keine Medikamente, die so die anderen Schmerztherapien ersetzen, sondern eher ergänzen, begleiten. Manchmal kann man dann zum Beispiel starke Opioid-Schmerzmedikamente etwas runterdrehen, damit Nebenwirkungen minimieren. Also das ist insgesamt ein sehr komplexes Feld. Auch Cannabinoide selber sind ein sehr anspruchsvolles Behandlungs- und Forschungsfeld. Sehr, sehr, sehr komplex, auch für Ärzte. Und von dem her sollte man sich gut damit auskennen.
Was mit Langzeitwirkung? Ich denke an sowas wie Gewöhnung oder Suchtproblematik. Jetzt kann man bei Palliativ sagen, spielt keine Rolle mehr bei Schmerz.
Ja, aber ich behandle ganz viele Menschen ja auch über viele, viele Jahre, gerade auch chronisch schmerzkranke Kinder. Wir haben im Gegensatz zu den Opioiden bei den Cannabinoiden keine Toleranzeffekte. Also das heißt, wir müssen nicht immer höhere Dosen geben, damit es ähnlich gut wirkt. Das ist so der eine Punkt. Wenn wir niedrig dosiert das oral zuführen, habe ich nicht dieses rasche anfluten. Also dieses Kick-Gefühl, von dem her bekomme ich auch keine Abhängigkeiten, schon gar keine Suchtentwicklung. Sucht heißt immer psychische Abhängigkeit. Eine körperliche Gewöhnung ist auch total selten. Das heißt, ich kann Cannabinoid-Medikamente, wenn ich sie denn nicht mehr brauche, in der Regel sehr schnell wieder rausnehmen, ohne dass da massive Entzugserscheinungen im Körper auftreten.
Jetzt haben wir die beiden Sachen rausgepickt, von denen man in den vergangenen Jahren auch gemerkt hat, also da ist es auch in der Debatte gesellschaftlich hingegangen, zu entweder bei Akupunktur relativ gut anerkannt, Cannabis oder Cannabinoide, ja, da ist irgendwie was drin. Man muss wahrscheinlich noch mal ein bisschen gucken, was genau und wie es funktioniert. Jetzt gibt es aber, wenn wir über alternative Heilmethoden reden, ja eine ganze andere Anwendungsprogramm noch, von, ich denke an chinesische Tees, über Bachbluten, Eigenblut. Also wo haben Sie das Gefühl, ist das andere Ende der Skala erreicht?
Also wir haben ja nachgerade fast unendlich viele alternative Heilmethoden. Das heißt, wenn wir mal in irgendeine Internetsuchmaschine gehen und Alternativmedizin googeln, bekommen wir Millionen von Treffern. Das heißt, jeder erfindet jeden Tag irgendwas Neues und vieles davon ist extrem abstrus und blödsinnig und trotzdem haben sich viele Methoden gut etabliert. Wenn ich jetzt mal ein paar rauspicke, Homöopathie, Bachblüten, Schüsslersalze, Eigenbluttherapie, das sind Dinge, die sehr viel in Deutschland angewendet werden. Auch Kohl- und Hydrotherapie, das ist so eine Form eines vollautomatischen Einlaufs. Da sind die Deutschen auch ganz wild hinterher. Die Deutschen sind irgendwie relativ rückfrontorientiert und das ist, glaube ich, einfach auch eine Form der Bedürfnisbefriedigung. Dann muss man klar sagen, Homöopathie ist wirksam, ja, aber über den Zuwendungseffekt, das heißt über eine mindestens einstündige Anamnese. Konsistent zeigen eigentlich alle Meta-Analysen von zusammengefassten Studien, dass es hinterher völlig egal ist, ob ich wirkstofffreie Zuckerkügelchen oder tatsächliche homöopathische Arzneimittel über den Tresen werfe. Wenn ich sowas laut sage, weiß ich, ich erwarte schon wieder die nächste Steinigung oder ich werde mit Globuli beworfen.
Aber damit machen sich keine Freunde.
Ich weiß, aber das ist ein Riesenmarkt in Deutschland. Also wir haben im letzten Jahr sind für 670 Millionen Euro homöopathische Arzneimittel in Deutschland verkauft worden. Wenn ich jetzt noch Bachblüten, Schüsslersalze dazu tue, die, ich sag mal, ähnlich unwissenschaftliche Begründungen für ihre mögliche Wirksamkeit haben, dann sind wir fast bei einer Milliarde Grundumsatz. Bachblüten, das sind, ich sag mal, hundsgewöhnliche Pflanzen von der Rotbuche über die Esskastanie. Ich glaube, der Herr Bach wollte damals auch lustig sein. Also die Bachblüte Nummer 27 ist Rockwater, das heißt Felsquellwasser. Und das wird auch auf einem ganz, ich sag mal, dubiosen Weg hergestellt. Schüsslersalze, also der Herr Schüssler war im Grunde genommen ein Schüler von Hahnemann, also vom Homöopathiegründer. Und der hat einfach eine noch vereinfachtere Form, aber auch von hochverdünnten Mineralstoffen auf den Markt geworfen. Und allen diesen Methoden ist eines gemein. Wir müssen von wissenschaftlicher Seite her sagen, das ist eigentlich unlogisch, diese gesamte Konstruktion. Und die Daten, die wir haben, belegen, ja, es wirkt bei Menschen, wenn sie daran glauben. Also der Placebo-Effekt zieht hier. Aber doppelblind, Placebo-kontrolliert, muss man einfach sagen, wirkungslos.
Das heißt aber auch, Sie sagen, in der Konsequenz gedacht, wenn es die Schulmedizin stärker schafft, den Zuwendungseffekt mit nutzbar zu machen, dann bräuchten wir diese Art von alternativen Heilmethoden nicht, nur um es zu begreifen.
Ja, das ist schon mein Ansatz. Ich glaube, dass viele Menschen zu diesen Methoden übergehen oder zu Heilern, Heilpraktikern oder Ärzten rennen, die diese Methoden anbieten, weil sie sich dort einfach stärker gewürdigt fühlen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, diese Methoden werden immer mit sanft, natürlich und unbedenklich assoziiert. Genauso auch pflanzliche Medizin. Den wenigsten Menschen ist klar, dass einige der giftigsten Chemotherapeutika pflanzlichen Ursprungs sind, herzstärkende Medikamente, die in bisschen Überdosis dann auch massivst herzgiftig sind, werden aus Pflanzen hergestellt. Und vielen Menschen ist das einfach nicht bewusst, sondern sie möchten diese vermeintlich sanfte Form der Medizin. Jetzt kann ich hingehen und sagen, naja gut, in einem homöopathischen Kügelchen ist nichts drin, dann schadet es auch nicht.
Aber und die Leute sind erwachsen, wenn es ihre Entscheidung ist.
Ja, und da sage ich trotzdem jein, weil das Risiko ist ja da, dass eine vielleicht gravierende Erkrankung übersehen oder verschleppt wird. Also von dem her fordere ich zumindest eine gute, fundierte schulmedizinische Diagnostik, bevor so eine Therapie startet, dass man auf jeden Fall nicht eine gravierende Erkrankung übersieht. Und man muss die Menschen schon grundsätzlich aufklären darüber, dass hier eigentlich eine Wirkungslosigkeit dieses Arzneimittels belegt ist. Und dann kann sich jeder immer noch überlegen, ob er die 10 Euro für ein Homöopathikum und die 130 Euro für so eine homöopathische Erstanamnese ausgeben möchte. Was ich unlauter finde, auch die Krankenkassen wissen, dass diese Methoden nachweislich unwirksam sind, dass es Krankenkassen gibt, die das bezahlen, weil sie auf Kundenfang gehen, weil es vermeintlich eher die gesundheitsbewussten jungen Menschen sind, die die Krankenkassen gerne als Kunden hätten. Und da, finde ich, wird es einfach schräg.
Dann lassen wir uns gleich einmal drauf gucken, was wir tun können, um das irgendwie ein bisschen, also vielleicht zusammenzubringen, beziehungsweise was eine gute Lösung sein kann, sowohl vielleicht für die Menschen, die in den Heilberufen arbeiten, aber natürlich auch für die, die die Heilberufe in Anspruch nehmen wollen. Ja. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Der Schmerzmediziner Sven Gottschling ist zu Gast. Können Sie für sich einmal sagen, was treibt Sie persönlich an? Also es ist Schmerzmedizin, es ist Palliativmedizin, es sind die, also ich glaube, selbst in der Medizin, ohne der anderen Mediziner zu nahe treten zu wollen, kann man sagen, gibt es emotional einfachere Fachausrichtungen?
Also ich glaube, ich bin wirklich mit Leib und Seele Palliativmediziner. Das heißt, ich versorge wirklich am liebsten schwerst- und sterbenskranke Kinder und Erwachsene. Das ist wirklich so mein Kernaufgabengebiet. Ich bin aber auch Schmerzmediziner und habe einen sehr großen Bezug zur komplementären Alternativmedizin, weil ich mich damit lange Jahre wissenschaftlich auseinandergesetzt habe, mich auch in diesem Fachgebiet habilitiert habe und ganz, ganz viele Studien dazu durchgeführt habe. Und weil ich einfach weiß, es ist ein Riesenbedürfnis von Menschen, sich auch diesem Sektor der Medizin oder der Heilmethoden zuzuwenden. Und von dem her war es mir auch ein Bedürfnis, diese Sorgen, Nöte, Ängste und Bedürfnisse von Menschen wahr und ernst zu nehmen und mich damit dann auch entsprechend zu beschäftigen.
Aber wie schaffen Sie das für sich? Also wenn Sie gerade sagen, sowas wie, ich bin am liebsten Palliativmediziner, da würden andere ja weglaufen.
Also ich empfinde es als Riesengeschenk, sich mit sterbenskranken Menschen auseinandersetzen zu dürfen, auch mit sterbenden Kindern. Denn das, was ich da investieren kann an professioneller Nähe, an Zuwendung und auch an medizinischem Fachwissen, ich bekomme das, was ich investiere, 3-4-zigfach wieder von den Patienten, von den Familien zurück. Ein Kind, was unter stärksten Schmerzen leidet, was nach der Einstellung auf eine gute Schmerztherapie einen nochmal dankbar anlächelt. Eltern, die sich noch Jahre nach dem Versterben eines Kindes regelmäßig persönlich blicken lassen, sich nochmal dafür bedanken oder sich auch bei uns in der Abteilung ehrenamtlich engagieren. Das zeigt einem immer wieder, wie wichtig, wie wesentlich dieser Fachbereich ist. Und ich sag mal ganz, ganz plump, irgendjemand muss es machen. Und ich glaube, dass ich es ganz gut kann. Und
Woher kommt die Resilienz?
Ja, diese Resilienz.
Also man kann googeln, Sie haben selbst 4 Kinder.
Ja. Also diese Resilienz kommt wirklich daher, dass ich so das Gefühl habe, dass selbst in schlimmsten Momenten bekomme ich noch so viel Positives zurück, dass ich selbst nach einem ganz, ganz schlimmen Arbeitstag, wo mehrere Patienten verstorben sind, dass ich trotz alledem nicht leer, ausgebrannt, fertig und kaputt nach Hause komme, sondern dass ich trotzdem gestärkt da rausgehe. Ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Stärke ist, die ich habe.
Auch immer hatten?
Ich hatte die eigentlich schon immer. Also jeder hat ja irgendwo Stärken, Schwächen. Ich wäre ein unfassbar schlechter Chirurg. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich bastel nicht gerne. Also ich würde bei einer aufwendigen Bauchoperation, würde ich spätestens nach einer halben Stunde entnervt die Instrumente in den Bauch werfen und sagen, macht irgendjemand anders weiter. Aber in diesem Bereich habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel Ruhe, ganz viel Kraft, ganz viel Stärke auch mit für die Patienten. Fühle mich da wohl und ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und ich bin mir sicher, dass ich auch bis zum Ende meines Berufslebens dafür Energie habe und dass ich daran auch nicht kaputt gehen werde.
Kriegt die Family mit, was sie sozusagen, also wenn sie nach Hause kommen, wenn sie mehrere Todesfälle am Tag erlebt haben müssen?
Ja, ich kann das ja auch nicht einfach so aus den Kleidern schütteln und es ist durchaus auch so, also ich liebe relativ heftige Musik, also ich höre wahnsinnig gern Heavy Metal, auch richtig, richtig böses Zeug und nach einem absolut miesen Tag muss ich auch mal 2 Runden mit dem Auto drehen, mich eine Viertelstunde lang anschreien lassen und dann geht's auch wieder.
Wäre das auch eine Brücke, weil ich jetzt nochmal an die alternativen Heilmethoden gerade denke, zu sagen, naja, eigentlich muss es eine Aufgabe sein zu sagen, passt auf, liebe, Sie haben vorhin mal die Heilpraktiker erwähnt, liebe Bachblütenanwendler oder wie auch immer, eigentlich gehen wir einen Schritt aufeinander zu und reden miteinander.
Ja, ich würde gerne auch mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Ich weiß, dass ich ja teilweise auch etwas provokant unterwegs bin. Ich habe jetzt auch, seitdem das Buch auf dem Markt ist, festgestellt, wie viel Fanatismus auf beiden Seiten herrscht. Wie gesagt, die Schulmediziner verteufeln mich, weil ich mich zu sehr an die Alternativmediziner ankuschel. Die Alternativmediziner möchten mich, wie gesagt, auch am liebsten loswerden, weil ich ihnen viel zu rigoros bestimmte Methoden, ich sag mal, kleinrede, wo ich klipp und klar sagen muss, aus wissenschaftlicher Sicht ist es nicht haltbar und wir haben genügend Studien, die die Unwirksamkeit der Methode belegen und es ist total schwierig, wenn einen dann jemand eine halbe Stunde lang anschreit und sagt, ja, aber ich mache das schon seit 30 Jahren und ich habe lauter Wahnsinns-Heilerfolge und alle Patienten sind glücklich und rutschen mir auf Knien hinterher. Das ist total schwierig, hier in einen wirklich zielführenden Dialog zu treten, zumal ja hier Menschen auch Existenzängste haben. Also wenn jetzt jemand von morgens bis abends nur Bachblüten verorten, ich sage ihm, das ist nachgewiesener Blödsinn, das muss man einfach mal offen sagen, dann bin ich ja für diesen Heiler existenzgefährdend und von dem her verstehe ich natürlich auch so eine etwas stachelige Reaktion auf der Gegenseite, aber ich wünsche mir halt hier einen offenen Dialog und ich glaube, Patienten haben sowohl das Recht, in ihren Bedürfnissen ernst genommen zu werden, diese Methoden irgendwo mit anzuwenden. Sie haben aber auch ein Recht, von uns Profis eine Einordnung zu bekommen, wo steckt eventuell eine Wirkerwartung dahinter, die begründet ist und wo ist es einfach totaler Kokolores.
Das heißt aber auch, um den Bogen einmal zum Anfang zu schlagen, Sie glauben, dass viele die Art und Weise, wie Schulmediziner sich geben, kommunizieren, sich zelebrieren vielleicht auch, eigentlich erst dazu führt, dass Menschen sich von der Schulmedizin abwenden.
Ja, natürlich. Also der normale Durchschnittspatient hat heutzutage keine Lust mehr auf einen Halbgott, der 3 Minuten reinrauscht über sie hinweg, ohne überhaupt wirklich verstanden zu haben, wo das Problem liegt, ihnen vielleicht irgendein Medikament reindonnert und schon wieder aus dem Zimmer rauscht. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, eine gute Medizin funktioniert nur mit einer stabilen Vertrauensebene zwischen Arzt und Patient. Dazu brauchst du jetzt nicht in jedem Fall bei einem Schnupfen ein halbstündiges intensives Gespräch, aber wir müssen Patienten auf Augenhöhe begegnen und wir müssen die einfach bekommen und wir müssen diese Verbindung herstellen und halten. Und das gelingt Alternativmedizinern häufig wesentlich besser als Schulmedizinern, zum einen über diesen Faktor Zeit, aber zum anderen auch, weil die Dinge abfragen, die der Schulmediziner so gar nicht auf dem Schirm hat.
Das ist möglicherweise auch echtes Interesse, was Menschen dann spüren, ist auch verbunden mit Wertschätzung.
Ja, genau.
Ich fühle mich gehalten. Das sind ja diese Faktoren. Sie haben vorhin gesagt, Sie machen einmal in der Woche Visite mit Kittel.
Ja.
Das heißt, der Verlag hat gesagt, aufs Cover kommen Sie nur mit Kittel.
Ja, das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Das ist geil, auch so ein Stethoskop, glaube ich, in der Hand.
Ja,
ne?
ja.
Wenn schon,
dann die Insignien.
Ja, genau. Stethoskop, die Uhr wäre noch so. Ja. Sven Gottschling, Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Schmerztherapie am Uniklinikum im Saarland. Das Buch heißt Wer heilt, hat Recht. Chancen und Grenzen der Alternativmedizin. War diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ihr könnt das Ganze nachhören, wie immer bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.